Deutschlandfunk. Der Mittag.
Am Mikrofon begrüßt Sie bis 14 Uhr Tobias Ullmeier. Hallo. Was für ein denkwürdiger Karfreitag, auch wenn der Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten gerade an diesem Tag gar nicht so sehr auffallen sollte, wird er doch sowieso still begangen. Dennoch, dieses Jahr ist alles anders an diesem Osterfest. Die Kirchen leer, keine Familientreffen. Aber Heinrich Bedford Strohm, der Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat im Deutschlandfunk Kultur durchaus Parallelen gefunden zwischen der Kreuzigung Christi und den Nöten der Menschen in der Corona-Krise.
Die Passionszeit, in der gedenken wir ja des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Jesus hat Angst gehabt im Garten Gethsemane. Vater, mach, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Er hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das sind ja genau die Erfahrungen, die die Menschen jetzt machen. Dass sie einfach nicht mehr weiter wissen, dass sie einsam sind, dass sie nicht wissen, was soll jetzt werden mit meinem Arbeitsplatz, dass vielleicht das Geschäft zusammenbricht, was man sich lange aufgebaut hat. Oder dann in den Intensivstationen. Menschen, die mit dem Tod ringen, oder Angehörige, die kaum Abschied nehmen können von denen, die sterben.
Und nicht nur die Kirchen spenden Rückhalt, Kraft und Hoffnung, das tut auch die Europäische Union in Form von Geld, von Finanzhilfen für die besonders betroffenen Länder. Darauf hat man sich am Abend per Videokonferenz geeinigt. Wir berichten über dieses 500 Milliarden Hilfspaket und haben Reaktionen gesammelt. Wir hören uns außerdem im Inland um. Wie wappnen sich die Bundesländer gegen Corona-Betrüger? Wir blicken ins Ausland, nach Österreich, nach Spanien, nach Russland, in die Slowakei und nach Peru und nach Polen, wo heute der Opfer von Smolensk gedacht wird, am 10. Jahrestag des Flugzeugunglücks. Es war eine schwere Geburt, dieses Hilfspaket der Europäischen Union. Aber dann haben sich die EU-Finanzminister am späten Abend doch noch geeinigt. Eine 500 Millionen Euro für Mitgliedstaaten, Firmen und Arbeitnehmer, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Paul Vorreiter fasst in Brüssel die Zahlen und Fakten zusammen.
17 Uhr, 19 Uhr und dann 21.30 Uhr. Zweimal wurde der Beginn der EU-Finanzminister-Videokonferenz verschoben, um zunächst in bilateralen Gesprächen die Streitpunkte aus dem Weg zu räumen. Deutschland, Frankreich und Spanien hatten über Stunden mit Italien und den Niederlanden einen Kompromisstext ausgearbeitet. Danach ging es in der großen Runde ganz schnell.
It took us a total 16.5 hours of meetings and many more in preparations, but we did it.
Es kostete uns insgesamt 16,5 Stunden an Verhandlungen und viele weitere Stunden Vorbereitung, aber wir haben es geschafft, fasste Eurogruppenchef Mario Centeno am späten Abend zusammen. Noch stärkere Worte fand Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Heute ist ein großer Tag europäischer Solidarität und auch Stärke.
Die Finanzminister einigten sich darauf, dass die Europäische Investitionsbank kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme greifen soll, die wegen der Corona-Krise in Geldnot geraten sind. Kredite in einem Umfang von bis zu 200 Milliarden Euro sind angepeilt. Außerdem soll es den Mitgliedstaaten leicht gemacht werden, Kurzarbeitergeld auszuzahlen, sodass Betriebe ihre Mitarbeiter trotz Krise nicht entlassen müssen. Die EU-Kommission will dafür Kredite auf den Kapitalmärkten in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro auftreiben. Vor allem gelang es aber, den Streit um die Bedingungen für die Auszahlung von Krediten des Europäischen Stabilitätsmechanismus, also des Euro-Rettungsschirms, beizulegen. Die Niederlande hatten strenge Auflagen gefordert, Italien und andere Länder lehnten das ab. Zu sehr fürchteten sie, in Abhängigkeit zu geraten, wie es einst im Zuge der Euro-Krise war, als Länder wie Griechenland jahrelang strenge Sparmaßnahmen umsetzen mussten unter der regelmäßigen Überwachung der internationalen Geldgeber. Der Kompromiss sieht nun vor, dass das Geld nur limitiert ausgegeben werden darf für Gesundheitskosten, Heilung und Vorsorge gegen Covid-19.
Drei Antworten, drei starke Antworten. die, wenn man es zusammenrechnet, gut 500 Milliarden Euro europäischer koordinierter Antwort auf diese Herausforderung beinhalten.
Bleibt noch die Frage, was eigentlich aus der vierten Frage geworden ist, nämlich dem Streit um die sogenannten Corona-Bonds. Eine Reihe von Ländern, vor allem aus dem Süden, hatten gemeinsame europäische Anleihen als Teil eines wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramms gefordert. Euro-Gruppenchef Centeno drückte es so aus.
When the health crisis abates, we will need to spur the economic recovery.
Wenn die Gesundheitskrise nachlässt, müssen wir die wirtschaftliche Erholung vorantreiben. Wir müssen unbedingt zusammenwachsen und nicht getrennt und dabei den Binnenmarkt schützen. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um diese Diskussion zu beginnen, sagte Mario Centeno. Die Länder einigten sich also darauf, einen Wiederaufbaufonds zu entwickeln. Aus welchen Quellen er sich zusammensetzen soll und wie groß er sein wird, müsste aber noch geklärt werden. Italiens Wirtschafts- und Finanzminister Roberto Gualtieri twitterte, mit der Einigung blieben europäische Bonds auf dem Tisch. Doch unklar ist, ob das in der innenpolitischen Diskussion auch so gesehen wird. Der ehemalige italienische Innenminister, der Rechtspopulist Matteo Salvini, treibt die Regierung bei diesem Thema vor sich her.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel über die Einigung der EU-Finanzminister auf ein 500 Millionen Euro Hilfspaket und die Reaktionen darauf aus der deutschen Politik hat Theo Gers gesammelt.
Trotz Karfreitagsruhe überwiegt in Berlin zunächst die Erleichterung, dass sich die Euro-Finanzminister überhaupt zusammengerauft haben. Am späten Vormittag informierte Finanzminister Olaf Scholz die Haushaltspolitiker der Koalition und der Opposition über das Ergebnis. Schließlich müssen die Hilfen durch den Bundestag. Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, begrüßt gegenüber dem Deutschlandfunk den Kompromiss, weil er den Weg freimache für umfassende Finanzhilfen.
Das ist schnelle Hilfe und deswegen gerade für Italien, Spanien und Frankreich schnelle Hilfe. Praxisorientierte Hilfe ist die richtige Hilfe.
Deutschland sei solidarisch, betont Rehberg. Es trage den größten Anteil der Garantien für die Kredite von insgesamt 500 Milliarden Euro, die nun aufgenommen werden können. Für SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ist das Ganze aber nur ein erster Schritt. Gemessen an den Maßnahmen, die der Bundestag allein für Deutschland beschlossen habe, müssen für Italien und Spanien weitere Schritte folgen, so Walter-Borjans gegenüber der Funke Mediengruppe. So sehen es auch Franziska Brandner bei den Grünen, Sprecherin für Europapolitik, und ihr Fraktionskollege Sven-Christian Kindler, Sprecher für Haushaltspolitik.
Die Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden in der Eurogruppe, sind ein erster Schritt. Und es ist wichtig, dass sie jetzt auch schnell umgesetzt werden müssen. Aber vor der entscheidenden Frage, wie soll Europa den Wiederaufbau der Ökonomie nach einer schweren Pandemie bewältigen? Vor der Frage haben sich die Finanzminister gedrückt. Es gibt keine inhaltliche und keine finanzielle Einigung, wie der Wiederaufbau finanziert werden soll. Das würde am besten mit gemeinsamen europäischen Anleihen gelingen, die man einmalig ausgibt, sogenannten Corona-Bonds. Die blockiert aber die Bundesregierung aus ideologischen Gründen.
Sven-Christian Kindler spießt es auf. Die Euro-Finanzminister haben den seit Wochen schwelenden Grundsatzstreit erst einmal nur vertagt. Die Frage, wie nach dem Ende der akuten Pandemiebekämpfung die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll. Hier ist ein europäischer Wiederaufbaufonds geplant, der ebenfalls mit Krediten finanziert werden soll. Doch wie die neuen Schulden aufgenommen werden, ob mit europäischen Corona-Bonds oder nicht, darüber tobt der Streit. Um den erst einmal auszuklammern, haben die Minister in ihrer gestrigen Abschlusserklärung das Reizwort Corona-Bonds nicht erwähnt. Sie sprechen stattdessen von innovativen Finanzinstrumenten. Doch die ersten Reaktionen in Deutschland zeigen, dass Corona-Bonds weiter das Reizwort bleiben. SPD-Chef Walter-Borjans ist weiter dafür, Sven-Christian Kindler von den Grünen auch.
Niemand in Deutschland hat ein Interesse, dass nach einer schweren Pandemie halb Europa am Boden liegt. Dann wird auch die deutsche Wirtschaft nicht wieder auf die Beine kommen. Und wichtig ist, dass man jetzt mit einmaligen gemeinsamen Anleihen, sogenannten Corona-Bonds, den Wiederaufbau finanziert. Das ist die beste Lösung, die Europa nach vorne bringen wird.
Doch genau das, also von den Euro-Staaten gemeinsam aufgenommene Corona-Bonds mit einer gemeinsamen Haftung, sind mit der Bundesregierung weiterhin nicht zu machen. Auch nicht durch die Hintertür, indem sie als innovative Finanzinstrumente daherkommen, stellt der CDU-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg nicht zum ersten Mal klar. CDU und CSU geht es ums Prinzip. keine gesamtschuldnerische Haftung Deutschlands für Anleihen, die für andere Länder oder mit anderen Ländern aufgenommen werden und die die Gefahr beinhalten, dass Deutschland am Ende allein für solche Kredite gerade stehen müsste, wenn andere Länder diese Anleihen nicht zurückzahlen könnten.
Jeder, der dort im Hinterkopf die sogenannten Eurobonds hat, rate ich dringend, den Artikel 125 der EU-Verträge nachzulesen, der eine gemeinsame Haftung ausschließt. Und in Deutschland rate ich jedem Politiker ins Grundgesetz zu gucken und sich die entsprechenden Bundesverfassungsgerichtsurteile anzuschauen. Wer in Deutschland von Eurobonds redet, der gibt die Budgethoheit des Deutschen Bundestages auf und das ist nicht verfassungskonform.
Deutsche Reaktionen auf die Einigung der EU-Finanzminister auf ein Corona-Hilfspaket, gesammelt von Theo Gers. Die EU ist sich also weitgehend einig im Kampf gegen die finanziellen Auswirkungen des SARS-2-Virus, aber eine Pandemie betrifft den ganzen Erdball. Und deshalb ist es schon verwunderlich, warum der UN-Sicherheitsrat zu dieser Thematik so lange geschwiegen hat. Bis heute Nacht, Peter Mücke aus New York.
Der deutsche UN-Botschafter Heusgen spricht von einer ohrenbetäubenden Stille des wichtigsten UN-Gremiums. Dass der Sicherheitsrat sich jetzt zum ersten Mal überhaupt mit der Corona-Krise beschäftigt hat, ist vor allem der Initiative Deutschlands und der anderen nicht ständigen Mitglieder des Gremiums zu verdanken. Im Vorfeld der Sitzung hatte es heftigen Streit zwischen den USA und China gegeben, aber auch Frankreich soll versucht haben, das Treffen zu verhindern, hieß es aus Diplomatenkreisen. Auf eine Resolution konnte sich der Sicherheitsrat bei der Videokonferenz unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch nicht einigen. Die Mitglieder stellten sich aber hinter die Forderung von UN-Generalsekretär Guterres nach einem weltweiten Waffenstillstand und internationaler Solidarität. Zuvor hatte Guterres an den Sicherheitsrat appelliert, Geschlossenheit zu demonstrieren. Ein Signal der Einheit und Entschlossenheit würde viel bedeuten in diesen Zeiten der Angst, sagte er und warnte vor möglichen Folgen der Krise für Frieden und Sicherheit in der Welt. Ausdrücklich erwähnte er dabei auch die Gefahr, dass Terroristen mit biologischen Kampfstoffen eine Pandemie ähnlich der Corona-Krise auslösen könnten.
Kommen wir zurück ins Inland. Auch heute wieder, Feiertag hin oder her, hat das Robert-Koch-Institut die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland veröffentlicht. Alexander Schmidt-Hirschfelder.
Demnach waren bis Mitternacht mehr als 113.500 Erkrankte gemeldet. Das ist ein Plus von rund 5.300 gegenüber dem Vortag. Damit steigt die Kurve mit den Neuinfizierten wieder stärker an. Von Mittwoch auf Donnerstag betrug das Plus noch knapp 5.000. In den beiden Tagen davor kamen lediglich 4.000 bekannte Neuinfektionen dazu. RKI-Chef Lothar Wieler sprach gestern in diesem Zusammenhang von natürlichen Schwankungen. Er warnte aber, die Zahl der neu übermittelten Fälle sei weiter auf einem hohen Niveau. Deshalb könne von Entspannung keine Rede sein. Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es die meisten Fälle weiterhin in Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg, Hamburg und dem Saarland. Bundesweit sind 2.373 Menschen an Covid-19 gestorben. Damit kamen im Vergleich zu gestern 266 Todesfälle hinzu. Allerdings sind auch fast 54.000 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt waren, inzwischen wieder gesund und damit fast die Hälfte der bekannten Krankheitsfälle.
Es war klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis erste Kriminelle versuchen würden, Profit aus der Corona-Krise zu schlagen. So kam die Nachricht über gefälschte Antragsseiten für die Corona-Soforthilfe des Landes Nordrhein-Westfalen am Mittwoch. Gar nicht so überraschend. NRW hat deshalb die Auszahlungen an Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe auf unbestimmte Zeit gestoppt. Tobias Krone in München. Wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus? Klappt da die Auszahlung noch?
Ja, also das betrifft jetzt erstmal NRW, eben wo mit Hochdruck, wie es heißt, an der Ermittlung gearbeitet wird, über diese Betrugsversuche, über diese Webseite, die da mutmaßlich sehr viele Anträge abgefischt hat, in betrügerischer Absicht. Aber Anträge, heißt es, in NRW könnten auch weiterhin gestellt werden. Also sozusagen die Tätigkeit von Seiten der Fordernden aus, die kann schon weitergehen. Auch in anderen Bundesländern hat sich gezeigt, dass es da Unstimmigkeiten teilweise gibt. Zum Beispiel in Berlin ermittelt das Landeskriminalamt auch in mehreren Fällen wegen Betrugs bei Soforthilfen. Allerdings wurden da keine näheren Details bekannt. In Thüringen gibt es andere Probleme. Da kämpft man zum Beispiel damit, dass laut Wirtschaftsministerium ein Viertel der Anträge fehlerhaft und unvollständig seien. Teilweise kämen diese Anträge auch doppelt rein. Also da herrscht durchaus auch ein bisschen das Chaos. In Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, da ist man so ein bisschen feiner raus, weil da werden die Anträge gar nicht online gestellt. Also da könnte so eine betrügerische Webseite jetzt keinen so großen Schaden anrichten, weil man diese Anträge sowieso per Post einschicken muss. Also da hat sich gestern ein Minister geäußert, dass es zwar ursprünglich mal etwas altmodisch anmutete, aber dann doch dieser Weg wohl jetzt sich als Vorteil entpuppt. In der Regel sollte das in den Bundesländern dieses Vorkommnis in NRW jetzt die Auszahlungen nicht behindern, die sich allerdings durch die Feiertage jetzt schon verzögern könnten. Und eine andere Nachricht ist natürlich wichtig, die aus mehreren Ländern gemeldet wird, zum Beispiel aus Bayern oder auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher gestern, der hat nochmal klar gemacht, am Ende würden alle Angaben, die man da auf diesen Formularen online oder nicht gemacht hat, natürlich nochmal nachgeprüft. Also Betrug lohne sich auf lange Sicht nicht.
Ein anderer Aufreger heute. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen setzt offenbar Drohnen ein, um die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Nun sorgen sich die Ersten um ihre Persönlichkeitsrechte, um den Datenschutz, Herr Krone. Was ist da dran?
Also dazu muss man sagen, in Nordrhein-Westfalen wird das zurzeit getestet oder wurde das in den vergangenen Tagen getestet in Dortmund und Düsseldorf. Da fliegen Drohnen oder sind Drohnen zu beliebten Orten in der Stadt geflogen, um dort mögliche Ansammlungen von Menschen aufzuspüren, wie es heißt, und dann auch über Lautsprecher, ähnlich wie diese Streifenwagen, die auch in anderen Bundesländern immer wieder gerade in der Anfangszeit rumgefahren sind, nochmal vor dieser Gefahr, vor der Ansteckungsgefahr zu warnen. Das allerdings, betont die Polizei, ohne Speicherung der Bilder und auch ohne eine Identifizierung dieser Menschen, also so genau würde man mit der Kamera jetzt nicht ranfahren, das sei also sozusagen eher so eine Präventivmaßnahme. Aber es gibt natürlich Kritik an diesem Einsatz der Drohnen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser, der sagte der deutschen Presseagentur, Deutschland dürfe jetzt nicht im Schatten der Corona-Krise so klammheimlich zu einem Überwachungsstaat mutieren. Und diese Gefahr sieht man durchaus bei der Polizei auch. Die Gewerkschaft der Polizei hat verlautbaren lassen, es sei zwar eine gute Möglichkeit für einen Überblick, zum Beispiel über Parks, aber die BürgerInnen dürften sich nicht wie in einem Überwachungsstaat fühlen. In NRW berichtet die Polizei jetzt bei diesen Tests von durchaus positiven Rückmeldungen. Ob jetzt die Drohneneinsätze noch auf das Osterwochenende ausgeweitet wird, das sei jetzt abhängig von der Lage, also ob es auch nötig wird. In Hessen hat man auch schon eine Drohne eingesetzt, vorige Woche in einem Park in Frankfurt, um da mögliche illegale Abi-Feiern zu verhindern. In Mecklenburg-Vorpommern hat man mit einer Drohne auf Rügen Strände überwacht. In anderen Bundesländern verzichtet man auf Drohneneinsätze, zum Beispiel in Bayern. Da nimmt die Polizei noch klassisch den Hubschrauber, um zum Beispiel über Berggipfel zu fliegen und dort zu überprüfen, ob sich da die Menschen an Abstände halten.
Die Kanzlerin hat ja gestern noch vor Leichtsinn gewarnt, subjektiv. Aber wenn ich hier in Köln unterwegs bin, dann finde ich schon, dass da mehr los ist wieder in den Parks und auf den Straßen. Können Sie diese Eindrücke bestätigen?
Naja, wenn ich so aus meinem Homeoffice-Fenster hier in München schaue, dann sehe ich schon durchaus sehr wenig Menschen auf der Straße. Leere Busse, auch die Parks sind nur sehr überschaubar besucht. Auch der berühmte englische Garten habe ich heute Morgen gesehen. Noch, glaube ich, halten sich hier in München die Leute in großen Teilen an die Ausgangssperre. Aber es gibt natürlich einzelne Anzeichen, die bundesweit darauf hindeuten, dass Menschen lässiger werden. Zum Beispiel eine Bewegungskarte auf der Seite bild.de, die auf anonymisierten Handydaten basiert, die zeigt einen Trend hin zu mehr Bewegungen, vor allem im Nordwesten Deutschlands auf. Die Bewegungen nehmen dort im Schnitt oder haben dort in der vergangenen Woche im Schnitt um 9 Prozentpunkte zugenommen, also doch etwas. Und das spricht für eine etwas größere Bewegungsfreude. Und ja, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat da ja auch gestern schon gemahnt. Die hat gesagt, wir sind zwar auf einem positiven Weg, aber wir können das auch schnell zerstören, was wir erreicht haben, wenn wir uns jetzt nicht in der nächsten Zeit, zumindest eine Mehrheit der Bevölkerung, nicht weiter an diese Beschränkungen hält.
Herr Krone, ganz anderes Thema noch. Unter großem Aufsehen sind ja gestern erste Ergebnisse der Corona-Studie aus dem Epizentrum im Kreis Heinsberg vorgestellt worden. Quintessenz, die Letalität ist gar nicht so hoch, wie es die RKI-Zahlen zunächst vermuten lassen. Der Leiter der Studie, Professor Streeck, hat aber darauf hingewiesen, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse jetzt nicht auf ganz Deutschland übertragen lassen. Nun hat das RKI angekündigt, flächendeckende Untersuchungen durchführen zu lassen. Wie soll das ablaufen?
Ja, man versucht das eben jetzt bundesweit auszuweiten. Der Grund ganz klar, Gangelt ist eine Kleinstadt und sicherlich nicht vergleichbar mit einer Metropole wie Berlin oder Hamburg oder Stuttgart. Deshalb möchte man das jetzt testen. Zum einen in einer großen bundesweiten Studie oder in mehreren bundesweiten Studien eigentlich. Da will man vor allem das Blutserum bei BlutspenderInnen testen. Also 5000 Menschen sollen da alle 14 Tage daraufhin untersucht werden, ob sie schon Antikörper gegen Corona gebildet haben. Also ob sie schon infiziert waren, ganz unabhängig davon, ob sie getestet wurden oder nicht. Und damit kann man natürlich die Ausbreitung hochrechnen und dann auch ziemlich genau schätzen. Zusätzlich will das RKI auch stärker nochmal Hotspots prüfen mit zusätzlichen Untersuchungen, um eben auch nochmal die sozusagen schwer betroffenen Gebiete nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Losgehen die Studien jetzt frühestens Mitte April, also nach Ostern, manche auch erst Mitte Mai, und mit Ergebnissen ist dann frühestens Mitte Juni zu rechnen.
Vielen Dank, Tobias Krone. In München von Bayern ist es ja nur ein Katzensprung nach Österreich. Unsere südlichen Nachbarn, die gelten als so eine Art Vorreiter in der Corona-Bekämpfung. Vorreiter deshalb, weil man dort einige Wochen früher betroffen war vom Virus, zumindest in einem größeren Ausmaß. Vorreiter auch, weil die Regierung in Wien rund 3 Wochen früher als die in Deutschland mit restriktiven Schutzmaßnahmen begonnen hat. Und deswegen lohnt eben der Blick nach Österreich, um Prognosen abgeben zu können über den weiteren Verlauf der Pandemie, aber auch über die schrittweise Rückkehr in den Alltag. Neue Zahlen aus Wien lassen auf die tatsächliche Verbreitung der Infektionen schließen. Clemens Fehrenkotter.
Es handle sich um eine echte Zufallsstudie, um die Dunkelziffer der Corona-Infektionen festzustellen, sagte Österreichs Forschungsminister Heinz Fassmann bei der Vorstellung der ersten repräsentativen Studie über die Anzahl der Infizierten im Land. Die sogenannte Prävalenzstudie sei vom Roten Kreuz, der Medizinischen Universität Wien und dem Meinungsforschungsinstitut SORA in dem Zeitraum vom 1. bis 6. April durchgeführt worden. Bei 1.544 Menschen aller Bevölkerungsgruppen und Altersschichten seien von Rotkreuz-Mitarbeitern ein sogenannter PCR-Test, also ein Rachenabstrich, vorgenommen worden. Laut Studie seien 0,33% dieser Personen Corona-positiv gewesen. Aus den Ergebnissen seien dann, bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Österreich, eine Schätzung von 28.500 Menschen ermittelt worden. In der offiziellen Statistik seien während dieses Zeitraums Anfang April 8.500 Infizierte ausgewiesen worden, sagte Fassmann auf Nachfrage. Das bedeutet,
der wahre Wert der Infizierten liegt über dem Wert der offiziell Ausgewiesenen, und für den Studienzeitpunkt 6.4. waren das damals 8.500 ausgewiesene infizierte Personen in der Stichprobe. Zum gleichen Zeitpunkt waren das ca. 30.000. Wir dürfen uns also nicht selbst täuschen. Der Eisberg ist doch größer als gedacht.
Es handle sich um eine Momentaufnahme, betonte Fassmann und kündigte an, diese repräsentative Studie regelmäßig fortzusetzen, um ein genaueres Bild von der Ausbreitung der Infizierung im Land zu erhalten. Antikörpertests, die Aussagen über den Immunisierungsgrad in der Bevölkerung geben könnten, seien nicht durchgeführt worden, würden aber bald in Angriff genommen, so der Forschungsminister. Mit Blick auf das Studienergebnis, wonach rund 0,3% der Bevölkerung in Österreich infiziert seien, sagte Fassmann:
Dieser niedrige Infektionsstatus verweist gleichzeitig auch auf einen niedrigen Immunisierungsstatus. Auch wenn wir den Immunisierungsstatus nicht direkt getestet haben, aber es geht sich anders auch nicht aus. Das heißt, auch wenn es nicht gelingt, die Neuinfektionen zu verhindern, sind wir wieder schnell bei einem exponentiellen Wachstum. Und dieses exponentielle Wachstum wird nicht durch einen großen Anteil an Immunisierten in der Bevölkerung gebremst.
Am kommenden Dienstag dürfen in Österreich wieder kleinere Läden und Geschäfte öffnen. Gefragt, ob diese schrittweise Lockerung angesichts der Ergebnisse der Studie richtig sei, sagte Fassmann, man müsse gleichzeitig überprüfen, ob es, Zitat, zu einer zweiten Welle komme und die Zahl der Infizierten nicht wieder ansteige. Wir sind immer noch in einer sehr, sehr sensiblen Situation, betonte er. Das zeige auch die vorliegende Studie. Corona sei in der Gesellschaft.
Die Lage in Österreich. Aus Wien war das Clemens Fehrenkotte. Uhr 13:31 gleich ist es. Sie hören den Deutschlandfunk, der Mittag. In Deutschland sind die ersten Flugzeuge mit Erntehelfern aus Rumänien gelandet. Ohne sie würden Obst und Gemüse wohl großteils auf den Feldern und Plantagen vergammeln. Deshalb die Ausnahmegenehmigung der Regierung für die Einreise der 40.000 Arbeiter pro Monat. Aber das meiste Obst in Deutschland kommt ohnehin nicht aus der heimischen Landwirtschaft, sondern aus Spanien. Und auch dort leiden viele Bauern. Marc Dugge mit Eindrücken von den Kanaren.
Es ist ein absolutes Desaster, sagt Juan José Brito, Ananasbauer auf der Kanareninsel El Hierro. Er steht auf seinem Feld, auf dem die Ananasfrüchte allmählich verrotten. Etwa 1000 Kilo hat er schon verloren, viele Früchte verschenkt. Das ist vor allem für die jungen Leute schlimm. Die Regierung hat ihnen Parzellen gegeben, damit sie dort anbauen können. Und jetzt sind die Armen ruiniert. Sie müssen jetzt zu den Banken gehen, um nach Lösungen zu suchen, weiterarbeiten zu können und nicht zu Hause in Trübsinn zu verfallen. Sein Problem ist, dass die Früchte nicht auf die Teller der Verbraucher gelangen. Nicht nur, weil die Touristen ausbleiben, die einen großen Teil seiner Produktion verspeist haben. Es gibt auch weniger Warentransporte aus Festland. Und selbst auf seiner Insel traut sich kaum einer aus dem Haus, um die Früchte direkt bei ihm zu kaufen, aus Angst vor Polizeikontrollen. Brito schätzt, dass er im Laufe der Saison bis zu 30.000 Kilo Früchte verlieren wird. Es lohne die Mühe nicht, sie aufzusammeln. Er bekomme sie ja sowieso nicht los. So wie ihm geht es gerade vielen Landwirten auf den Kanaren. Die Regionalregierung hat deswegen beschlossen, Hilfsmittel der EU schon jetzt an die Bauern auszuzahlen und nicht erst im Sommer. Werbespots rufen außerdem dazu auf, lokale Produkte zu konsumieren. Es ist der Moment, los Canarios nos necesitamos. Llévame a casa. Bei Javier Soto dagegen läuft der Absatz. Soto ist Vizepräsident des Obst- und Gemüseerzeugerverbands der Region Murcia. Er exportiert vor allem Salatköpfe. Rund ein Drittel der Produktion geht nach Deutschland. Die Lieferkette funktioniere, sagt er. Aber der Ernte hätten nicht nur heftige Regenfälle zugesetzt, sondern auch das Coronavirus. Uns fehlt Personal, etwa weil Leute krank werden. Da es an Tests fehlt, wird davon ausgegangen, dass sie möglicherweise am Coronavirus erkrankt sind. Und so ist auch deren ganze Familie in Quarantäne. Außerdem haben viele Leute einfach Angst. Es fehle auch an Schutzkleidung, sagt Javier Soto, etwa an Handschuhen und Masken. Wir ergreifen viele Schutzmaßnahmen, aber es fehlt uns einfach Munition für diese Schlacht, sagt er. Die Produzenten schlagen Alarm. In 2 Wochen ist das Steinobst reif, Nektarinen, Aprikosen oder auch Kirschen. Und auch die Melonen wollen geerntet werden. Es fehle aber weiter an Erntehelfern. Die Früchte drohten auch hier auf den Feldern zu verfaulen. Die Regierung hat deswegen jetzt Arbeitslosen angeboten, auf den örtlichen Feldern zu arbeiten, um sich ein Zubrot zu verdienen. Das soll unbürokratisch möglich sein. In den vergangenen Wochen haben gerade auch die Erntehelfer aus Marokko eine große Lücke gerissen. Die marokkanische Regierung hatte am 13. März die Grenze zu Spanien überraschend dicht gemacht. Der spanische Landwirtschaftsminister Luis Planas.
Das bedeutet, dass eine gewisse Zahl von Erntehelferinnen aus Marokko nicht kommen konnte. Das betrifft besonders die Ernte von Erdbeeren in Huelva. Es gab allerdings schon etwa 6.000 Marokkaner, die schon in Huelva waren. Deren Verträge wurden jetzt bis zum Ende der Ernte verlängert, um den Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Die Marokkaner sitzen jetzt bis auf Weiteres in Spanien fest, auch wenn sie weiterhin als Erntehelfer Geld verdienen sollen. Für viele ist es allerdings schlimm, nicht nach Hause fahren zu können. In 14 Tagen beginnt der Fastenmonat Ramadan. Ihre Familien werden ohne sie auskommen müssen.
Marc Dugge über die Nöte der spanischen Landwirte. In Russland hat Präsident Putin einen ganzen Monat wegen der Corona-Pandemie für arbeitsfrei erklärt. Wer es sich leisten kann, der hat die Großstadt verlassen und ist raus in die Datsche. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, wurde schnell korrigiert, es gehe nicht um Ferien, es gehe um Selbstisolation. Marta Wilczynski berichtet aus Moskau.
Mit dem Handy folgt Jekaterina ihrem Sohn und ihren Neffen Andrei und Maxim durch den Garten, filmt, wie die beiden Jungen auf dem schmalen gepflasterten Weg herumhüpfen, über mit Kreide aufgemalte Kästchen und Linien. Das ist ein Hindernisparcours, nicht nur für Kinder, sondern auch für das Coronavirus. Er ist sehr schwer zu bewältigen. Die Kinder schaffen das, aber das Coronavirus kommt hier ganz sicher nicht durch. Seit 2 Wochen schon leben die drei auf der Datscha, ihrem Häuschen im Grünen am Rande Moskaus. Aus der Wochenend- und Sommerresidenz der Familie ist in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zufluchtsort geworden. Ein Pluspunkt ist natürlich die frische Luft, die Natur. Man hat nicht nur 4 Wände, einen Fußboden und eine Decke. Dafür aber kann die Familie nicht zusammen sein, weil einige von uns gezwungen sind, in der Stadt zu bleiben. Sie müssen arbeiten und das Internet hier ist nicht sehr gut. Ende März hatte Präsident Putin in einer Fernsehansprache eine arbeitsfreie Woche angekündigt, damit die Menschen zu Hause bleiben, als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. In der russischen Hauptstadt brach daraufhin trotzdem ein Ansturm los, auf die Datschen im Umland und auf noch weiter entfernte Ferienorte. Die Regierenden mussten die Notbremse ziehen. Nach nur wenigen Tagen verhängte die Stadt Moskau strikte Ausgangsbeschränkungen. Außerdem, hieß es, gelte die arbeitsfreie Zeit doch nur für diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Mittlerweile wurden alle Maßnahmen bis Ende des Monats verlängert. Zwar bleibt das Rausfahren auf die eigene Datscha mit dem Auto erlaubt, wird vom Moskauer Bürgermeister sogar ausdrücklich empfohlen. Doch von Sorglosigkeit könne auch auf dem Land keine Rede sein. Es ist nicht die Lebensweise, die auf der Datscha üblich ist. Urlaubsstimmung, Erholung auf dem Land. Jetzt herrscht Alltag ohne große Extras. Kontakte zu anderen vermeide sie so gut es geht. Auch aus Solidarität zu denen, die in Moskau in der Selbstisolation sitzen, erklärt Jekaterina. Und weil sie überzeugt ist, dass die nun beschlossenen strengen Maßnahmen richtig sind. Ich bekam Informationen aus Italien, Amerika und anderen Ländern. Freunde und Kollegen, die dort leben, haben angerufen und geschrieben und davon erzählt. Deswegen war mir schon früh klar, dass es ernst ist. Als ich hörte, dass wir erst 1 Woche und dann 1 Monat zu Hause bleiben müssen, war ich sehr dankbar. Obwohl die offiziellen Infektionszahlen in Russland noch immer vergleichsweise gering sind, wachsen sie auch hier stetig. Am schwersten betroffen ist die 15-Millionen-Metropole. Moskau. Auch deswegen hat Jekaterina vor, solange es geht, mit ihrem Sohn und ihrem Neffen auf der Datscha zu bleiben.
Marta Wilczynski aus Russland. In der Slowakei, da ist die Corona-Epidemie bislang relativ glimpflich verlaufen. Nur rund 700 Infektionen wurden da registriert. Allerdings muss man immer dazu sagen, bei vergleichsweise wenigen Tests. Aber inzwischen gibt es Anzeichen, dass sich das Virus besonders in den Siedlungen der Roma rasch ausbreitet. Die Regierung hat umgehend reagiert und muss dafür Kritik einstecken. Eine Reportage von Peter Lange.
Dass die Roma-Siedlungen in der Slowakei zum Problem werden könnten, was die Corona-Epidemie angeht, das hat Ministerpräsident Igor Matovič mehrmals gesagt. Nun scheint sich das zu bestätigen. Nach ersten größeren Testreihen wurden in 5 Siedlungen gleich 31 Infektionen registriert. Der Krisenstab mit Matovič an der Spitze besuchte umgehend die betroffenen Orte. Gleich danach stand fest, die 5 Siedlungen werden isoliert. Wir hatten ursprünglich überlegt, nur die infizierten Personen in Quarantäne zu schicken, sagt Jan Mikas, der Chefhygieniker der Slowakei. Aber nach Abwägung der Bedingungen und der Gewohnheiten hier haben wir beschlossen, dass wir einige Siedlungen absperren werden. Was damit gemeint ist, viele Roma leben in Großfamilien auf engstem Raum. Die hygienischen Bedingungen in vielen Vierteln sind schlecht. Das hat Konsequenzen, fürchtet Peter Pollack, heute Europaabgeordneter und ehemals slowakischer Regierungsbeauftragter für die Belange der Roma. Das Virus wird sich in den Roma-Gemeinschaften ganz anders verbreiten als in der Mehrheitsbevölkerung. Dort steckt eine positiv getestete Person statistisch gesehen 1,6 weitere an. Die Verbreitung unter den Roma wird viel, viel schneller sein. Hinzu kommt, dass viele Familien gerade erst aus dem Ausland zurückgekehrt sind, vor allem aus Großbritannien, Italien und Marokko. Weil die Reisen privat organisiert waren, ohne Hilfe der Regierung, mussten die Betreffenden auch nicht in staatliche Quarantäne, sondern sollten nur 14 Tage daheim bleiben. Daran haben sich aber nicht alle gehalten. Erst seit Montag müssen in der Slowakei sämtliche Heimkehrer in staatliche Quarantäne. Der erste positiv auf Corona getestete Roma kam aus Großbritannien und soll sogar noch einmal dorthin gefahren sein, weil er seine 10 Kinder nicht mit einem Transport nach Hause bringen konnte. Und dieser Mann aus der Siedlung Jarovnice mag auch nicht daran glauben, dass die Roma gefährdet sind. Hier ist niemand infiziert. Denn Roma fällt das Virus nicht an, denn Gott liebt alle Roma. Wir fahren auch nicht in diese verbotenen Länder, China oder Amerika. Wir fahren nicht Ski im Ausland. Das ist ein Problem bei euch, aber nicht bei uns. Eine Sorglosigkeit, die allerdings nur von wenigen Roma geteilt wird. Die große Mehrheit ist froh, dass auch bei ihnen nun in größerem Umfang getestet wird, um Klarheit zu bekommen und im Bedarfsfall auch die notwendige medizinische Versorgung. Man hat hier keine Angst, sich testen zu lassen. Warum auch, sagt Peter Kaleja. Er wohnt auch in der Roma-Siedlung Jarovnice. Das ist doch gut für uns alle, damit wir wissen, ob wir angesteckt sind oder nicht. Was also sollen wir fürchten? Igor Matovic, der neue Ministerpräsident, versucht den Eindruck zu zerstreuen, dass mit den Roma anders verfahren wird als mit der übrigen Bevölkerung. Das ist keine spezielle Maßnahme gegen die Roma, die wir uns ausgedacht haben. Das ist die Vorgehensweise von Epidemiologen überall in der Welt. Wenn es eine Bedrohung gibt und die Zahl der Infizierten eine gewisse Grenze überschritten hat, muss das ganze Gebiet unter Quarantäne. Das ist kein feindlicher Akt gegen die Roma. Derweil sind die betroffenen 5 Siedlungen abgeriegelt. Polizei und Armee kontrollieren, dass niemand mehr die isolierte Zone verlässt. In weiteren 28 Siedlungen soll demnächst getestet werden.
Peter Lange über Corona unter den slowakischen Roma. So kann eine Traumreise schnell zum Albtraum werden. Die Anden sind bei vielen Rucksacktouristen besonders beliebt, so weit weg von der westeuropäischen Zivilisation. Aber genau das fällt einigen Reisenden jetzt in der Corona-Krise, wo man am liebsten zu Hause sein möchte, auf die Füße. Sie sitzen fest seit Wochen in einem Hostel in Peru. Ivo Maruschik.
Sie dürfen nicht einmal auf den Balkon. Auf der Gasse vor dem Hostel patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten. Seit 3,5 Wochen stecken junge Urlauber aus der ganzen Welt in einem Hostel in Cusco in Peru fest. Hoch in den Anden, auf fast 3500 Metern Seehöhe. Einer von ihnen ist Thees Burfeind, Informatikstudent aus Leipzig.
So stelle ich mir Gefängnis vor. Man steht morgens auf, sitzt im Hof irgendwie, wartet, hört Musik, die Bücher hat man natürlich alle schon durchgelesen und dann ist irgendwann wieder abends und man geht ins Bett und das wiederholt sich. Also es sind im Schnitt so 10 Bettzimmer. In meinem Zimmer sind jetzt noch 4 Leute. Es gibt zwar einen Hof, da sitzt man auch die meiste Zeit, aber es ist doch sehr, sehr beengend, hier 3 Wochen zu sein.
Zumal kein Ende der Situation in Sicht ist. Es gab zwar inzwischen auch aus Cusco schon Rückholflüge für gestrandete Touristen, doch den letzten Flug hat Burfeind verpasst.
Wir standen mit gepackten Sachen vor der Tür zum Bus. Das stand alles auf grün, es war geklärt mit allen Behörden. Dann haben die, während das Flugzeug gebordet ist und wir hier an der Tür standen, kam dann ein Problem nach dem anderen, irgendwie völlig neue Forderungen und dann ist die Sache geplatzt.
In dem Hostel in der Altstadt von Cusco gab es 2 Corona-Fälle. Die Behörden stellten daraufhin alle Gäste unter strikte Quarantäne. In Südamerika hat Peru die strengsten Ausgangssperren erlassen. Das bekommen jetzt auch die Rucksacktouristen zu spüren, die in Cusco gestrandet sind.
Vor der Tür steht Polizei und Militär, die riegeln die gesamte Straße ab. Man hat uns auch informiert, dass die Befugnis haben, auf uns zu schießen, sollten wir dieses Hostel verlassen.
Cusco, die frühere Hauptstadt des Inka-Reichs, ist eigentlich ein Traumziel für viele Rucksackreisende. In der Altstadt gibt es jede Menge kleiner Lokale, Läden und Reiseagenturen. Die Auswahl an Wanderungen und Ausflügen in der Umgebung ist groß. Vor allem liegt die sagenumwobene Ruinenstadt Machu Picchu in der Nähe. Doch seit Covid-19 sich weltweit ausbreitet, ist die Stimmung gekippt. Touristen aus Europa wurden zum Teil schon feindselig behandelt, weil die Menschen Angst haben, sie könnten das Virus einschleppen. Das hat auch Lisa Köberle erlebt. Sie kommt aus der Nähe von Kempten im Allgäu und studiert Medien und Kommunikation an der Uni Würzburg.
So ein bisschen an Gefängnis hat mich das natürlich auch erinnert. Das ist natürlich klar, wenn man 3 Wochen an einem Ort festsitzt. Man darf nicht raus, man wird irgendwie auch behandelt wie ein Aussätziger. Das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert. Und nach 3 Wochen wird einem das natürlich schon auch zu viel. Selbst wenn man mal in den Innenhof darf, ist halt letztendlich für 80 Leute dann auch nicht allzu viel Platz. Vor allem auch im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr. Es ist halt sehr kritisch, wenn man sich Gemeinschaftsräume und Etagenbäder teilt, natürlich klar.
Köberle konnte inzwischen immerhin in eine andere Unterkunft wechseln, sodass sie etwas mehr Platz hat.
Es ist alles insgesamt sehr wenig durchschaubar. Also die Maßnahmen und die Entscheidungen, die die peruanischen Behörden treffen, das ist alles sehr undurchsichtig und auch mir kommt es ein bisschen willkürlich vor.
Die deutsche Botschaft hat eigens Mitarbeiter nach Cusco entsandt. Auch die Arbeit der Honorarkonsulin wird ausdrücklich gelobt. Doch nirgends war es so schwierig, Rückholflüge zu organisieren wie in Peru. Genehmigungen wurden erst erteilt und dann wieder zurückgezogen. Dann ging es um Zeitfenster, die nicht zu erfüllen waren. Deswegen zog sich die Repatriierung von Touristen aus Peru über Wochen hin. Immer wieder tauchten neue bürokratische Hürden auf. Und bei den Urlaubern aus dem Hostel in Cusco schalteten die Behörden ganz auf Stur. Ein Ende der Situation ist noch immer nicht abzusehen.
Seitens der Botschaft hört man eben auch, dass die extreme Schwierigkeiten haben, hier irgendwie Dinge in Bewegung zu setzen. Das scheint extrem kompliziert zu sein, mit den lokalen Behörden irgendwie zu verhandeln.
Wenn das Hostel zum Gefängnis wird, Ivo Maruschik über gestrandete Backpacker in Peru. Die Kirchen müssen flexibel sein in diesen Zeiten. Von einer Verschiebung des Osterfestes, dem höchsten Fest des Christentums überhaupt, in dem der Kreuzigung und der Auferstehung Christi gedacht wird, war zwar nie die Rede, aber viele Gottesdienste in der Karwoche wurden aus leeren Kirchen in die heimischen Wohnzimmer übertragen, so auch die Abendmahlmesse von Papst Franziskus im Petersdom in Rom. Lisa Weiß.
Es war eine denkwürdige Abendmahlsmesse. Statt wie in den vergangenen Jahren in einer Haftanstalt oder sozialen Einrichtung hat Papst Franziskus die Messe im fast leeren Petersdom gefeiert. Die traditionelle Fußwaschung, sie ist einfach entfallen. All das wegen der Corona-Pandemie, die Italien und den Vatikan besonders stark getroffen hat. Und so hat der Papst in seiner Predigt diesmal die Priester in den Fokus gerückt. Er komme nicht umhin, an die Priester zu erinnern, die ihr Leben dem Herrn darbringen, die Diener sind, sagte Franziskus. In diesen Tagen seien mehr als 60 von ihnen in Italien gestorben, die den Kranken in den Krankenhäusern beigestanden sind, auch zusammen mit Ärzten und Krankenpflegern. Sie seien die Heiligen von nebenan, so der Papst. Während am Gründonnerstag traditionell des letzten Abendmahls gedacht wird, steht der Karfreitag im Zeichen der Kreuzigung von Jesus Christus. Die Kreuzwegsprozession am Abend findet allerdings nicht wie sonst mit zehntausenden Gläubigen am Kolosseum statt, sondern auf dem Petersplatz. Franziskus wird dabei fast alleine sein.
Der Papst also heute fast alleine auf dem Petersplatz und auch die deutschen Pfarrer und Bischöfe allein in ihren Gotteshäusern. Tillmann Kleinjung berichtet über Karfreitagsgottesdienste im Zeichen von Corona.
Die Szenerie ist unwirklich.
Im weiten Rund der evangelischen Matthäuskirche in der Münchner Innenstadt keine Menschenseele. Oben auf der Empore hat sich ein kleiner Chor zusammengefunden. Die Sänger halten 2 Meter Sicherheitsabstand. Und unten im Kirchenschiff beginnt der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland einen Gottesdienst, wie er ihn wohl noch nie gefeiert hat.
Wir kommen zu Gott mit der Not dieser besonderen Tage. Corona-Zeit. Die ganze Welt ist im Ausnahmezustand. Mit Millionen und Milliarden von Menschen bitten wir um Errettung aus Krankheit und Tod.
Der Gottesdienst mit dem bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strohm wird im Radio übertragen. In Bayern gilt, wie in ganz Deutschland, ein Versammlungsverbot, von dem auch die Gottesdienste betroffen sind. Anträge und Klagen gegen diese Auflage scheiterten bei den Gerichten. Die Kirchen hatten sie ohnehin nicht unterstützt.
Wir können nicht beten ohne Rücksicht auf die Schwächeren. Und wenn es so ist, wie die Experten sagen, dass solche Versammlungen eine Gefahr gerade für Schwache, für Verletzliche, für kranke Menschen bedeuten, dann ist es Teil unserer Botschaft, dass wir uns genau daran halten, um sie zu schützen.
Heinrich Bedford Strohm nimmt in seiner Predigt das Leiden und Sterben Jesu Christi unter dem Eindruck der Corona-Krise in den Blick. Er spricht von der Unsicherheit der Menschen, ob wir das Virus unter Kontrolle bekommen und wie wir das Leid tragen, das mit dem Sterben in der Kontaktlosigkeit verbunden ist.
Aber wir wissen, dass wir all unser Nichtkönnen, all unsere Ohnmacht in Gottes Hand legen und darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns in dieser Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen.
Kardinal Reinhard Marx hat eine Videobotschaft für den Karfreitag aufgezeichnet. Sie wird über die Social-Media-Kanäle des Erzbistums verbreitet. In der Kirche hat die Corona-Krise eine kleine digitale Revolution ausgelöst. In dem kurzen Film steht Marx unter einem barocken Kreuz und spricht von einer Botschaft der Hoffnung, die das Kreuz vermittelt. Denn Gott ziehe im Tod seines Sohnes alle Mächte des Todes, der Gewalt und der Sünde an sich.
Mir scheint es wichtig, dass gerade in dieser Krise deutlich wird, wir sind eine Menschheitsfamilie, wir gehören zusammen und wir Christen haben den Auftrag zu sagen, dieser Tod vor 2000 Jahren ist ein Tod, der ein Hoffnungszeichen sein soll für alle Menschen, nicht nur für die Christen.
Normalerweise veranstaltet das Erzbistum München am Karfreitag eine große Prozession, einen Kreuzweg der Völker, in dem vor allem Menschen in Not eine Stimme bekommen sollen, überall auf der Welt. Diese globale Dimension ist Marx an diesem Karfreitag besonders wichtig.
Wir haben natürlich ein Gesundheitssystem, was vieles auch möglich macht, aber ich mache mir schon Sorgen, wenn ich auf die Welt schaue und diese Pandemie auch in Ländern grassiert und sichtbar wird, wo all das nicht der Fall ist, wo viel mehr Armut und Elend und eine Situation von Menschen ist, die für uns ja unvorstellbar ist. Wir dürfen den Blick davon nicht abwenden.
Scharf verurteilen Bischöfe in Deutschland die Vorstellung, als sei der Coronavirus eine Strafe Gottes. Das sei nicht der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt habe, stellt der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm klar.
Tillmann Kleinjung war das über die Karfreitagsgottesdienste aus München. Heute vor 10 Jahren waren beim Absturz einer polnischen Maschine im Landeanflug auf den Flughafen der Stadt Smolensk in Russland 96 Menschen ums Leben gekommen, darunter der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski. Die Gedenkfeier heute fällt kleiner aus als zunächst geplant, auch wegen der Corona-Krise. Am Vormittag legten Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und der Chef der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczynski, der Zwillingsbruder von Lech, in Warschau einen Kranz nieder. Jan Palukat.
Der Absturz der polnischen Maschine beim russischen Smolensk versetzte Polen unter Schock. Mit einem Schlag waren 96 führende Repräsentanten des Landes tot, darunter der damalige Präsident Lech Kaczynski und seine Frau. Die Bruchlandung geschah bei dichtem Nebel. Ermittlungskommissionen ermittelten als Hauptursache Pilotenfehler und zu wenig nachdrückliche Anweisungen vom Boden aus, nicht zu landen. Schneller aber machte die These von einer angeblichen Explosion an Bord die Runde. Verschwörungstheorien, es habe einen Anschlag gegeben, wurden nicht nur verbreitet, sondern von der späteren PiS-Regierung sogar befördert. Bis heute geht eine staatliche Untersuchungskommission der Mordthese nach. Hatte Lech Kaczynski im Georgienkrieg nicht demonstrativ zum Putin-Gegner Saakaschwili gehalten? Der russische Staatspräsident Wladimir Putin erwiderte 2017 auf die Frage eines polnischen Journalisten sichtlich genervt. Es gab keine Explosionen. Alles wurde von polnischen wie russischen Experten untersucht. Es wurde genau aufgezeichnet, was in der Kabine vor sich ging, als sie jemand betrat. Der Pilot zu dieser Person: Wir können nicht landen. Antwort: Nein, ich werde ihm das nicht einmal sagen. Ihm? Anscheinend dem Präsidenten. Lande. Also sind sie gelandet. Dass Verschwörungstheorien auf so fruchtbaren Boden fielen. In Polen ist sogar ein ganzer Spielfilm rund um die Anschlagsthese entstanden, hat auch mit dem Kontext zu tun. Denn die Delegation um Lech Kaczynski wollte damals der stalinschen Morde an tausenden polnischen Offizieren bei Katyn und anderswo gedenken. Eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Für Kaczynskis Zwillingsbruder Jarosław aber, Chef der Peace-Partei, schien lange klar, dass sein Bruder nicht bei einem schlichten Unfall ums Leben gekommen sein konnte, sondern fürs Vaterland fiel. Viele Beobachter glauben, dass die politische Radikalisierung Jarosław Kaczynskis auch mit dem Trauma zu tun haben könnte, das der Verlust des Zwillingsbruders mit sich gebracht haben mag. Erst jetzt, fast 10 Jahre danach, erlebten die Hörer eines Radiosenders einen Kaczynski, der allmählich seinen Frieden zu finden scheint. Nach 10 Jahren denke ich jeden Tag an meinen Bruder, die Schwägerin und viele Freunde, die ich damals verloren habe. Aber nicht jeden Tag mache ich mir Gedanken, warum es passierte, denn es gibt viele andere Dinge zu erledigen. Und ich weiß, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Eigentlich wollte Kaczynski mit großer Delegation nach Smolensk reisen. Noch vor wenigen Tagen hieß es, zumindest eines von geplant 5 Flugzeugen werde trotz Corona-Krise aufsteigen. Dann wurde auch diese Reise abgesagt. Russland habe nicht kooperiert, was Moskau bestreitet.
10 Jahre Flugzeugabsturz von Smolensk. Erinnerungen von Jan Palukat. Die Ölindustrie macht gerade schwere Zeiten durch. Auf die Corona-Krise reagiert der Ölpreis besonders sensibel, weil er als Barometer gilt für die Weltwirtschaft. Aber dass er gar so niedrig ist, kürzlich sogar auf dem tiefsten Stand seit 18 Jahren, liegt auch an einem Preiskrieg der Förderländer. Die haben sich nun heute Morgen offenbar geeinigt. Aus Moskau berichtet Tilko Gries.
11 Stunden lang haben die OPEC-Plus-Staaten verhandelt. Diese Gruppe umfasst das OPEC-Kartell, aber auch Russland, insgesamt mehr als 20 Länder. Medienangaben und Äußerungen aus einigen dieser Länder zufolge steht eine Einigung im Raum, sie wurde aber noch nicht von allen angenommen. Mexiko habe noch keine Zustimmung signalisiert. Den Plänen zufolge wollen die OPEC-Plus-Staaten im Mai und Juni je 10 Millionen Barrel pro Tag weniger pumpen. Für den Zeitraum Juli bis Dezember soll das Minus 8 Millionen Barrel betragen, von Januar bis April des nächsten Jahres dann 6 Millionen Barrel. Streitpunkt war, von welchem Niveau aus jeder Staat seine Produktion nun verringert. Fast alle OPEC-Plus-Staaten legen nun das Niveau von Oktober 2018 zugrunde. Davon dürfen Saudi-Arabien und Russland allerdings abweichen. Sie rechnen mit einem Ausgangsniveau von 11 Millionen Barrel. Damit kürzen die Saudis offenbar stärker als die Russen. Für Russland nahm Energieminister Alexander Nowak an der Videoschalte teil. Zu deren Beginn skizzierte er die globale Problemlage. Wir sehen zurzeit einen schwerwiegenden Nachfragerückgang, 10 bis 15 Millionen Barrel je Tag. Das kann noch mehr werden. Beunruhigung löst auch die Vergrößerung der kommerziellen Ölvorräte in der Welt aus und die mögliche komplette Auffüllung der Öllager. Das kann durchaus zu ernsten Konsequenzen für die Ölbranche und Volkswirtschaften insgesamt führen. Wegen der niedrigen Ölpreise droht Russland selbst ein Problem im föderalen Haushalt. Er basiert zu 2/5 auf den Einnahmen aus dem Geschäft mit Öl und Gas und kalkuliert mit einem durchschnittlichen Preis von $42 je Barrel. Zurzeit liegen die Erlöse weit darunter. In den USA sind manche Unternehmen, die Schieferöl fördern, bereits aus der Produktion ausgestiegen, weil es sich nicht mehr lohnt. Unbekannt ist noch, in welchem Umfang die Vereinigten Staaten, selbst Schwergewicht im globalen Ölmarkt, aber nicht Mitglied von OPEC Plus, ihre Produktion verringern. Donald Trump, Wladimir Putin und der saudische König Salman haben dazu heute telefoniert, wie in Washington, Moskau und Riad bestätigt wurde. Trump sagte in Washington, wir hatten ein großes Gespräch, um es so zu machen, dass es unserer Industrie gut geht und es der Ölindustrie besser geht als zurzeit. Die Zahlen sind so niedrig, dass es Entlassungen in der ganzen Welt geben wird. Es wird sicherlich Entlassungen in unserem Land geben. Wir wollen nicht, dass das passiert. Wir hatten ein gutes Gespräch. Wir werden sehen, was passiert. Ich würde sagen, OPEC nähert sich einem Deal. Das werden wir bald erfahren. Der Ölpreis hat bisher kaum reagiert, sich sogar wieder etwas verbilligt, nachdem er gestern gestiegen war. Der nächste Versuch, eine Einigung zu erreichen, soll heute Nachmittag beginnen. Eine Telefonkonferenz der G20-Staaten ist für 14 Uhr deutscher Zeit angesetzt.
Ein Beitrag von Thilko Gries aus Moskau. Und das war Deutschlandfunk, der Mittag an diesem Karfreitag, den 10. April 2020. Nach den Nachrichten hören Sie hier Freistil, heute unter dem Titel Zum Mars, der Traum vom roten Planeten. Ich bin Tobias Ullmeier, bedanke mich fürs Zuhören und darf Ihnen und Ihren Lieben frohe Ostertage wünschen.